Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Blindflug.
Ein Weinpodcast aus den Untiefen schwarzer Gläser.
Hallo Sascha.
Hallo Felix.
Mit einer Woche Verspätung
sind wir dran,
durch
weil...
Kika Corona!
Ja, das tut uns leid.
Ja, ich hatte Corona. Juhu. Ja, irgendwie ist es so, also ich werde natürlich auch gefragt, wie war es denn? Also ich habe Corona so ein bisschen erlebt wie eine Weinprobe.
Das ist
ein bisschen berufskrank, ich weiß. Aber es fing irgendwie an mit Schüttelfrost.
Okay.
Und Schüttelfrost ist echt so ein Jungweinaroma, ja. Also so wie jeder junge Weißwein irgendwann mal nach Banane riecht, weil das aber Teil dieses ganzen Hefethemas ist. Daraus kannst du nicht ableiten, ob das jetzt ein guter oder ein schlechter Wein ist. Und Schüttelfrost kannst du auch mit einer Wärmflasche irgendwie beheben. Also da weißt du jetzt noch nicht, was da kommt.
Was kommt, genau.
Ja? Und den ersten Tag habe ich dann auch so erlebt, so unter so einem Hefeschleier sozusagen. Das war erstmal einfach nur so ein bisschen sehr matschig. Man muss dazu sagen, dass ich von vornherein nicht sehr ängstlich war. Ich bin doppelt BioNTech geimpft und dann Moderna geboostert und überall war zu lesen, das ist die ideale Voraussetzung für einen sehr einfachen Verlauf. Und so habe ich das dann auch erlebt. Aber dann am dritten Tag kam dann Corona sozusagen und da hat dann der Wein sozusagen das ganze Potenzial gezeigt.
Scheiße.
Ja, und da habe ich dann verstanden, dass die Leute sagen, das ist eine furchtbare Krankheit. Dass daran zu sterben muss ganz schlimm sein, weil also für die ganz Zartbeseitigten, ihr spult jetzt mal 30 Sekunden vor, aber wir sind ja nun alle erwachsen, haben alle schon mal einen Schnupfen gehabt. Ja. Man hustet ja ab und man bei Corona funktionieren auch all die Medikamente, die du sonst nimmst. Also du kannst da
Hustenlöser
und Halstabletten auch mit Lokalanästhetikum und so weiter. Aber das Thema ist, wenn du abhustest, normalerweise hast du halt ein bisschen Schleim lösend und dann geht es dir wieder ein bisschen besser. Und bei Corona hast du irgendwie den Eindruck, als würdest du ein Stück von deiner Lunge weghusten.
Oh.
Also so, als wäre das, was du da weghustest, nicht Schleim, sondern
Lunge.
Aufgefeuchtetes Lungengewebe sozusagen. Es ist ja wohl auch so bei den schweren Verläufen, dass das mehr oder weniger in die Richtung geht, dass sich die Lunge auflöst. Aber es gibt einen stechenden Schmerz und es ist so ein nicht befreiendes Abhusten. Und das hat nur 3 Stunden gedauert, glücklicherweise. Also ich habe diese 3 Stunden gehabt.
Okay.
Ich habe keine Medikamente, also keine Schmerzmittel genommen dagegen, sondern nach 3 Stunden war das dann vorbei. Mein Peak war wirklich an diesem dritten Tag. Und dann, ja, großer Wein sozusagen, hat er so angedeutet, was er alles kann.
Das kann, ne? Ja.
Und dann halt er sehr lang nach. Das ist, also ich habe im Rekordtempo war ich wieder freigetestet. Also wirklich nach 5 Tagen symptomfrei und sofort auch die Tests dann entsprechend negativ. Aber ich bin immer noch mandelig. Also ich habe heute auch noch mal eine Stunde Mittagsschlaf gemacht.
Okay.
Und ich war heute auch mal auf dem Golfplatz. Ich war auch mal auf dem Laufband, aber nicht gelaufen, sondern so ein bisschen gegangen. Also
schnell gegangen, so ein bisschen
bewegen und um möglichst dann eben sofort auch abbrechen zu können. Eben nicht jetzt draußen, sondern mal drin. Aber also doch so einen leichten...
Fühlt sich alles nicht so richtig gut an.
Alles noch so ein bisschen, als hättest du irgendwie eine Strumpfhose über den Kopf gezogen. Man guckt nicht so ganz scharf und so. Also nicht so gut. Wir tagen heute nicht so lange. Ich habe auch nichts getrunken heute bis jetzt. Wir können also einfach, würde ich vorschlagen.
Also wenn das Gute ist, wenn Felix der Wein heute nicht schmeckt, dann schiebe ich es einfach auf Corona.
Genau,
definitiv.
Genau. Ja, aber Omikron ist ja jetzt komplett ohne Geschmacksverlust. Also das habe ich jetzt auch nochmal gelesen.
Ehrlich?
Und so, da ist wirklich kein bekannter Fall von Einbuße der Sensorik bei Omikron. Das ist wirklich glücklicherweise komplett
gut für alle Weintrinker, die jetzt nochmal Corona kriegen.
Genau,
sozusagen.
Genau, wir werden alle Corona kriegen. Das kannst du gar nicht vorstellen, wie ich mich in Acht genommen habe.
Ich weiß, genau.
Wo ich dachte, wenn dieser Mensch jetzt Corona hat, dann hast du auch Corona. Und zack, hatte ich auch Corona.
Echt?
Ja, da hat sich mir jemand so in den Weg gestellt, dass ich dachte, das war so aggressiv. Vielleicht hatte der auch Lust, einfach noch möglichst viele Leute mitzunehmen. So eine Frau. Vielleicht hatte die einfach noch Lust, möglichst viele Leute mitzunehmen.
Okay.
Wir sind ja leider im Moment gesellschaftlich so verfasst.
Es ist ein bisschen komisch, ja.
Ja.
Das stimmt.
Naja, komm, würfeln wir hier. Wir sind bei dir, ich fange mal an. Mit der 4.
Pasch.
Vier. Nochmal, ich auch. Ja. Noch eine Vier.
So. Eine Fünf.
Jetzt darfst du anfangen.
Ich fange an. Sehr gut. Dann gehe ich mal rüber und sage erstmal.
Mach das.
So, eigentlich wollte ich heute einen leichten Weißwein aus dem Burgund nehmen. Mache ich bestimmt irgendein anderes Mal. Habe mich dann aber umentschieden, weil ich viel Bock auf was Rotes hatte. Und mache jetzt ein Vega Cecilia Unico 2007 auf. Oder habe ihn schon aufgemacht und gieße ihn uns jetzt mal ein. Dann schauen wir mal, was mir uns das gefällt.
Sascha, während du einschenkst, darf ich vielleicht einmal ganz kurz drei Sachen zur letzten Folge nachtragen.
Ja.
Erstens hat mich ein Hörer darauf aufmerksam gemacht, dass es drei Petrus unter 95 Punkten in diesem Jahrhundert gibt.
Nicht nur das habe ich gelesen, ja.
Nicht nur 7 und 14, sondern auch 13. 13 hat sogar nur 90 Punkte.
Ja.
Ein anderer Hörer hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass die weiße drei Sterne auslesen von Monitor 89 bzw. 79 Euro kosten, nicht 125. Das ist richtig. Die, die wir hatten, kosten 89, die anderen alle 79. Ich habe irgendwann...
Wir hatten das, ich weiß, wir hatten ja, irgendwann mal...
Ich habe mal, und das ist, ich habe das einigermaßen rekonstruiert, ich habe gar keine weißen drei Sterne, ich habe grüne drei Sterne gehabt. Ich finde Monitor, ja fein, hat noch viel besser
als ja, ja, das stimmt.
Und da war es dann irgendwann so, dass es hieß, die kostet jetzt 125, aber Monitor setzt seine eigene Preispolitik gerne mal außer Kraft, wenn er irgendwas besonders lecker findet. Sagt er, das ist viel zu billig, das machen wir jetzt teuer.
Oh, ja, ja.
Und das war, wenn ich das richtig rekonstruieren konnte, eine 17er Drei-Sterne-Feinherb okay. auslese, Zeltinger Sonnenuhr, die 125 kostete. Und dann bin ich ausgestiegen. Die kosten aber auch das, mittlerweile
das
wieder
89, stimmt, die hast 79. Du, die hast du tatsächlich von mir gekauft, weil wir die nämlich bei Mövenpick gekauft haben. Zum Original.
Ich habe sie aber nicht gekauft. Die war mir angeboten worden vom Weingut. Da habe ich gesagt, nee,
ach so, aber ich hab, genau, bin ich raus. Aber das stimmt, die habe ich nämlich auch. Das war nämlich, ich weiß gar nicht, ob es 7 oder 17 war. Jedenfalls war das...
17 war wohl die letzte, wo es mal 125
war. Also es war auf jeden Fall, genau, es war auf jeden Fall teurer und kam dann, das war auch irgendwas Spezielles. Genau. Und die waren nämlich dann wirklich teuer, das ja. ist wohl wahr.
Also 89 und 79 kosten die weißen, die wir da hatten, waren 89. Und das ist natürlich vollkommen richtig im Kontext dessen, was da so alles aufgerufen wurde, ist das normal. In dem Zusammenhang noch eine andere Sache. Ich habe letztes Jahr eine 16er Niederberg Helden GG oder ein 16er Niederberg Helden GG wahnsinnig gefeiert. Das gab es bei der Villa im Park, Abendveranstaltung vom VDP in Wiesbaden. Und da habe ich einen Insta-Post gemacht und jetzt hatte sich Gero gemeldet, der hat sich das gekauft und gesagt, war das... hat er jetzt getrunken, beste GG, was er in seinem Leben getrunken hat. Er ist jetzt nicht super erfahren, sagt er, aber er hat schon ein bisschen Erfahrung und kann da schon so einigermaßen einordnen. Und weil Gero jetzt schon der Dritte ist, der mich angesprochen hat, und ich festgestellt habe, das gibt es immer noch zu kaufen, Stichwort, wie gesund ist unser Feinweinmarkt. Also, dieser Niederberg Helden GG von Schloss Lisa, 16er, ja. gibt es noch. Ich kriege kein Geld dafür, Leute. Bei mindestens zwei Händlern habe ich es gesehen. Es gibt es nicht mehr zum Abhofpreis von 32,50, sondern der eine will jetzt 33,50 und der andere 36,50.
Ist ja unverstimmt.
Ja.
Aber das stimmt. Immer,
und es ist ein, also wenn ihr auf dem Niveau trinken wollt, wie wir da jetzt bei dieser Probe getrunken haben, das, dann kann ich das dringend empfehlen, weil wir viele Hörer haben, die keine Keller haben. Und sagen, ja. ich kann das immer nicht sagen. Der Wein ist trinkreif, der hält auch noch 15 Jahre, aber der Wein ist trinkreif, der Wein ist granatengut. Und deswegen auch der Appell an die anderen Hörer, die einen Keller haben. Leute, jetzt haltet euch zurück, guckt erst am 1. April, ob immer noch was da ist und kauft dann. Ja. Lasst jetzt mal den Vortritt, weil wenn da jetzt in den nächsten Tagen was verkauft wird, das sind alles Blindflughörer.
Ja, ja, das stimmt. Das
die liegen da jetzt seit fünf Jahren, die liegen da noch ein paar Tage weiter.
Das würden sie jedenfalls tun, ja.
Und deswegen lasst mal, weil wir hatten neulich einen Fall, da hatte ich so einen Wein, der war extrem selten und dann hat mir ein Hörer ganz stolz erzählt, dass er die 8 in Deutschland noch erhältlichen Flaschen alle gekauft hat. Das bringt nichts, die liegen bei ihm im Keller und fehlen anderen Leuten.
Das stimmt. Ja, also manchmal ist es schön, wenn man bei ein paar Sachen
ein bisschen wartet. Vor allem bei sowas. Jetzt ein reines Blindflugding ist, Leute, 16er Niederberg Helden GG für die, die sowas unbedingt mal haben wollen und alle, die selber einen Keller haben, halten sich zurück. Und ab 1. April dann meinetwegen feuerfrei, was da ist, können wir kaufen. Einer hat nämlich noch ganze 6er Kartons davon.
Ehrlich?
Könnte, ja, ja, da könnte man was, googeln könnt ihr das alle selbst. So, das wollte ich noch sagen. So.
Sehr gut. Cheers. Wir machen erstmal Cheers, genau. Ich habe es gerade schon gesagt, ich wollte eigentlich was anderes einschenken, habe mich dann aber aufgrund meines eigenen Bedürfnisses umentschieden. Mhm. Zu hoffentlich was Gutes, hoffentlich was Gutes. Ja. Das schauen wir mal. Warte, ich muss auch einen Schluck. Ich brauche unbedingt einen Schluck. Frisch aufgemacht, keine Luft bis jetzt. Also kann vielleicht sogar noch, muss man mal gucken. Geschichte. Geschichte ist so ein bisschen, also heute Geschichte ist so ein bisschen, ich muss ein ganz kleines bisschen politisch werden, gar nicht so sehr, aber weil es mich tatsächlich beschäftigt hat. Wir wissen alle, Krieg in der Ukraine, schlimm, furchtbar. Mhm. Und total von Arsch. Was mich aber in dem Zusammenhang tatsächlich so ein bisschen durch die Bank getrieben hat, ist sozusagen das Thema Demokratie und Demokratieverständnis, sozusagen, wie man, ein bisschen weiter weg vom Krieg jetzt, aber so grundsätzlich, so dieses Thema Demokratieverständnis und Demokratieleben, so wie es ist. Also ich bin ja kein sehr parteiaffiner Mensch.
Ja.
Ja, also du mehr. Also du, sagen wir mal, also du warst sozusagen,
weiß
oder?
Weiß ich nicht.
Vielleicht hatte ich das ja, ich hätte das Gefühl gehabt, ja. So. Und was mir jetzt aber beim paar Sachen so durch den Kopf ging, das waren einmal so diese ganzen Hilfsaktionen und aber auch dieses Verständnis für politisches Miteinander und wie man sozusagen auf bestimmte Sachen reagiert. Versuch mal, das ein bisschen in Worte zu fassen, so was mir so durch den Kopf ging. Also ich hatte ja immer früher das Gefühl, man lebt Demokratie, jedenfalls in den früheren Jahren, indem man sich beteiligt an einem demokratischen Prozess. Ja, indem man sozusagen vielleicht über eine Zugehörigkeit einer Partei sich Mühe gibt, politisch Einfluss zu nehmen. Ja, so grundsätzlich. Ich habe aber in der Zwischenzeit immer das Gefühl, also bitte korrigiere mich, das ist ja wirklich nur so ein Gefühl. Ich habe immer so ein Gefühl, dass sich das alles so ein bisschen versplittert. Dass jeder für sich was machen möchte. Dass dieses Gefühl, wir machen demokratisch was zusammen und wollen was verändern, gar nicht mehr so richtig stattfindet. Es gibt ganz viele Leute, die ganz viel machen wollen. Das stelle ich nicht außer Frage. Mhm. Ja? Das finde ich auch zum Beispiel Sprung. Bei diesen ganzen Hilfsaktionen für die Ukraine finde ich großartig. Ja? Also dass ganz viele Menschen das Bedürfnis haben, sie wollen unbedingt helfen. Und das, ich finde es auch total richtig. Ja? Aber ich dachte bei so Sachen auch immer, es ist total schlau, wenn man das mit Organisationen macht, die sich bei sowas wahnsinnig gut auskennen. Ja? Also wenn man zum Beispiel...
Das hat Vorteile. Also es vermindert die Reibungsverluste.
Genau, es vermindert die Reibungsverluste. Und es ist so, dass vielleicht sogar mehr ankommt. Ja? Jetzt hast du das, also ich merke das sozusagen an allen Ecken und Enden. Es gibt in der Schule Aktionen, es gibt von der Klasse eine Aktion, es gibt von der Schule eine Aktion, es gibt hier in der Nachbarschaft eine große Aktion. Und zwischendurch hörst du dann immer wieder hier aus der Nachbarschaft, zum Beispiel, da fahren die selber mit dem Auto runter und bringen die Sachen hin.
Ja.
Wo ich immer denke, naja, aber ist das denn jetzt tatsächlich so richtig schlau? Und das Gleiche sozusagen bei dem Demokratieverständnis, dem Mitmachen, bei einem politischen Prozess, ja? Also ist es denn schlau, dass alle was für sich alleine machen, dass jeder sozusagen eine kleine Bürgerinitiative gründet, ja? Mhm. Oder eine kleine Hilfsorganisation für sich selber gründet und Sachen irgendwo hinbringt, ja? Und ist es denn nicht schlauer, wenn man auch manchmal, auch wenn sie vielleicht manchmal festgefahren sind, ja? Also Strukturen, nehmen wir das Deutsche Rote Kreuz, mhm. Riesenorganisation, mit Sicherheit auch mit einem großen Wasserkopf, ja?
Ja, aber, wahrscheinlich, aber...
Aber leisten ja auch, durchaus. Ja. Ja? Und also wirklich großartig teilweise. Was heißt teilweise? Also bei dem, was ich weiß, leisten sie grundsätzlich großartig. Mhm. Ja, ist egal, ob es jetzt Blut ist oder helfen. Mhm. Ich hatte nämlich, wo ich drauf kam, ich hatte ein Interview mit der Deutschen Bahn, aus jemand aus dem Vorstand. Und da war es tatsächlich so, dass er so ein bisschen erzählte, ja, und... es ist schwierig, also es gab in München ganz groß eine ganze Messehalle voll Hilfsgütern, mhm. die da sich irgendwie angesammelt hatten. Und jetzt hatte er aber in München ein Riesenproblem, die natürlich irgendwo hinzukriegen alleine.
Ja.
Weil sie natürlich das irgendwie aus allen Ecken und irgendwie zusammengekriegt haben und sowas. Und haben dann bei der Deutschen Bahn gefragt, die natürlich geholfen haben, die dann hintenrum wieder ein anderes Problem haben. Sie kriegen es nur bis an die ukrainische Grenze, weil andere Spurbreite, und also alles schwierig. Aber keiner greift mehr so auf diese harten, auf diese alten Strukturen zurück und verlässt sich darauf, sondern jeder denkt, er macht's besser alleine.
Weiß ich in diesem Fall nicht so genau. Ich weiß, woher du kommst. Ich sehe das in Teilen ähnlich. Ich denke auch, dass es hat ein bisschen was mit Kompromissbereitschaft zu tun. Also im politischen Diskurs merke ich einfach, dass die Leute erwarten, dass ihnen und ihren Ideen zu 100% entsprochen wird. Genau. Und das ist natürlich, dann darfst du nicht mehr in eine Partei eintreten.
Dann musst du selber Partei sein.
Ja, du musst Kompromisse machen. Es gibt auch Parteienflügel, die sich gegenseitig unterschiedliche Positionen um die Ohren hauen. Und du kannst keine Partei, die dich zu 100% abbilden
kann.
Du musst in die Partei gehen, die deine wichtigsten Punkte so abbildet, wie du das willst. Und dann musst du damit leben, dass sie unter Umständen bei Arbeitnehmer oder Arbeitgeber oder sonst was für Fragen andere Positionen vertreten als du. Dann musst du dich da dann dementsprechenden Flügel vielleicht anschließen. Bei der Ukraine bin ich mir im Moment nicht so sicher, weil ich in den letzten 8 Tagen wirklich mit erstaunlichen Zahlen und Begebenheiten gefüttert werde. Also mein Nachbar vorne zum Beispiel, der sich meine Sackkarre ausleiht, weil die einen LKW laden, genau sowas. Und wir unterhalten uns, der hat 1700 Mitarbeiter in der Ukraine. Der braucht kein Rotes Kreuz. Der weiß sehr genau, wo er hin muss. Der weiß sehr genau. Und da sind auch an der Grenze ein paar Leute, die ihnen entgegenkommen.
Das verstehe ich.
Oder zum Beispiel die Deutsche Jüdische Gemeinde, die sehr, sehr aktiv ist, sehr viel macht, eine eigene Webseite aufgebaut hat, zum Beispiel für das Anbieten von Wohnungsangeboten. Also wo du auch so denkst, wieso macht denn jetzt die Jüdische Gemeinde irgendwie Vermittlung von privaten Wohnraum? Also, die Zahlen sind unglaublich, wie viele Mitglieder der jüdischen Gemeinde aus Russland die deutsche jüdische Gemeinde besteht, ich will jetzt nichts Falsches erzählen, zu 45% aller Mitglieder der deutschen jüdischen Gemeinde sprechen Russisch oder Ukrainisch.
Ich weiß, das ist eine hohe Zahl.
45% haben Verwandtenverhältnisse in dieser, dass die sich nicht hinstellen und sagen, wir machen das mit dem Roten Kreuz.
Das verstehe ich.
Also deswegen bin ich mir bei der Ukraine nicht so sicher, weil das, was ich jetzt so miterlebt habe, häufig Leute sind, die unglaublich tief in der Materie stecken. Aber schnell kurzfristig was gemacht haben.
Das finde ich ja auch richtig. Ja. Es war so ein allgemeines Gefühl, was da aufkam, weil es ja wirklich so dieses, jeder macht für sich, jeder macht schnell irgendwas und jeder ist wieder bei der Politik, denkt da erstmal, macht es am richtigsten und am besten. Das ist natürlich, vielleicht sind es Ausnahmen, vielleicht auch nicht. Ist ja nur wirklich was
wie immer sicherlich auch den blanken Aktionismus, aber in diesem Fall ist es tatsächlich, es ist halt so nah dran an uns.
Es ist wahnsinnig nah dran und es tut natürlich wahnsinnig weh, genau.
Und die verwandtschaftlichen Verhältnisse, ich möchte gar nicht wissen, wie viele wirklich Millionen verwandtschaftliche Verhältnisse es in Deutschland in die Ukraine hineingibt.
Insgesamt ja überhaupt in russischsprachige oder ukrainische Verhältnisse, das sind ja wirklich wahnsinnig viele, die sich in diese Richtung verwandt fühlen. Ja, also das war so, wie gesagt, das war so ein allgemeine Gefühl. Und wie gesagt, bei der Politik auch, ja, dass niemand mehr mit den großen Parteien irgendwie arbeiten will, dass wir natürlich noch von denen regiert werden, aber eigentlich tatsächlich die wenigsten sich von denen noch
repräsentiert fühlen.
Und dann immer kleine eigene Sachen machen. Auch ich meine, natürlich sind so eine Bürgerinitiative ja grundsätzlich immer alle in Ordnung. Ja, das spricht ja meistens nichts dagegen. Aber das ist immer dieser Diskurs. Ich kam so ein bisschen von der Idee daher, dass ja auch die Demokratie vielleicht nicht das Ende aller Entwicklungen ist sozusagen. Und die sich ja jetzt auch schon tatsächlich hier, so wie wir sie jetzt mal grundsätzlich gekannt haben, ja auch schon ein bisschen anders darstellt wieder als vor 20 oder 30 Jahren.
Ja, aber vielleicht auch gerade in der aktuellen Situation ein Revival erlebt.
Hoffentlich.
Alternativlos darstellt.
Das ist ja also sehr zu hoffen, dass es so wäre. Ja? Also, aber es ist halt, ich finde, es sind eine Menge Entwicklungen, die es immer zu bedenken gibt und die auch ein bisschen Kopfschmalz benötigen und denkenswert sind.
Ja, ist richtig. Also ich bin mir im Moment auch nicht mehr so ganz sicher, ob wir nicht das mit den Partikularinteressen wirklich übertreiben und diese Kompromissfähigkeit noch ein bisschen wieder lernen müssen. Also gerade jetzt in diesem Zusammenhang auch schon wieder Sachen gelesen zum Thema die 100 Millionen für die Bundeswehr.
100 Milliarden
für die Bundeswehr. Ich fühle mich bedroht und ich fühle mich ganz wohl, dass jemand jetzt dafür sorgen will, dass wir uns wieder selbst verteidigen können. Und andere Leute fühlen sich nicht bedroht. Das kann ich nicht verstehen, dass man sich jetzt nicht bedroht fühlt von einem Menschen.
Ja, nee, das verstehe ich. Also bedroht darf man sich
fühlen. Politische Auftragsmorde mitten in Berlin verüben lässt und so. Also sich dann nicht bedroht zu fühlen, finde ich krass, aber ich akzeptiere das. Ich bin aber so Whataboutism, wir dürfen jetzt dieses Geld nicht für die Armee ausgeben, weil wir haben noch irgendwie noch nicht genügend Luftfilter in den Schulen oder so. Da bin ich dann tatsächlich auch so an einem Punkt, wo ich überlege, will ich das jetzt eigentlich diskutieren? Will ich das jetzt eigentlich, also in einem Podcast sowieso nicht, ich entschuldige mich dafür schon mal bei unseren Hörern. Aber Aber so ein bisschen mir Verständnis gegenüber fände ich toll, wenn die Leute sich Verständnis dafür hätten, dass ich mich bedroht fühle. Dass ich so ganz oldschool denke, ach, ja, so ein bisschen Verteidigung ist schon ganz okay.
Ja, ich finde, da gibt es ja hier sozusagen wirklich bei jedem, da, Entschuldigung für diese leicht politische Ausrichtung heute des ersten Teils. Felix macht es hoffentlich besser hin raus.
Ja, ich wäre total banal. Sehr gut.
Aber es ist natürlich, ich verstehe auch manchmal die Leute, wenn sie jetzt dann sagen, okay, das ging jetzt aber schnell mit den 100 Milliarden. Dass das bei dem Klimawandel, also bei der Umstellung auf regenerative Energien, dass man so schnell das Geld auf einmal, also über Jahrzehnte nicht zusammenbekommt hat. Aber wenn es dann eine Bedrohungslage gibt, sind 100 Milliarden eine ganz schön schnelle und sehr schnell einsetzbares Geld. Das verstehe ich aber dann natürlich auch so ein bisschen. Ja? Also mal ab sozusagen, weil dann wäre ja tatsächlich, wären wir manchmal vielleicht gar nicht in so Abhängigkeiten geraten, ja? Wenn wir schon mal 20 Jahre vorher gesagt hätten, okay, vielleicht sind so 50 Milliarden schon mal eine gute Idee.
Ey, wenn Linda jetzt schon Solarstrom-Freiheitsenergie nennt, dann werden wir auch da jetzt Gas geben. Also auch da haben jetzt etliche Leute vielleicht. Also vielleicht, ist halt, das, vielleicht war das ein Weckruf. Vielleicht sitzen wir in 5 Jahren hier und sagen, es war ein Weckruf und es ist alles glimpflich ausgegangen. Ich bitte jeden Tag dafür. Ich bin mir nur absolut nicht sicher. Deswegen ist das auch wirklich kein Thema für Podcasts. Sonst müsste ich hier jetzt sehr große Schlucke trinken.
Aber es ist, wie gesagt, das ging mir durch den Kopf und ich dachte, ich muss es mal ansprechen, damit es irgendwie auch mal raus ist.
Es ist ja auch die Frage, ob man über Podcasts produziert, wenn irgendwie keine 1000 Kilometer entfernt Menschen sterben. Das ist auch so ein Thema. Also die Woche war jetzt wirklich nur Corona geschuldet, die Woche Pause, aber sie war vielleicht auch so ganz gut.
Ja, glaube ich auch.
So.
Weg vom ernsten Thema hin zum Weinigen.
Ernst des Lebens in flüssiger Form. Nee, der ist natürlich nicht ernst gemessen an dem, was wir eben hatten, aber wir machen jetzt einfach mal weiter.
Wir machen jetzt mal weiter bei dem, was wir sozusagen können.
Genau.
Oder auch nicht, man weiß es.
Ist ein... Ja, was will ich eigentlich sagen? Ich will sagen, dass der Wein sich in diesen 5 Minuten unheimlich entwickelt hat. Er ist frisch aus der Flasche, aber nicht blutjung, also von vornherein hin, aber so denkst du, ja, könnte noch ein bisschen hinzu. Ich schüttel ganz schnell Muff aus den Klamotten und präsentiere mich in einem gereiften Zustand. Ganz schnell. Also, dass man sagt, gut, dass wir das nicht belüftet haben. Oder Sturzdekantieren, 5 Minuten. Ja. Ab in die Karaffe und dann irgendwie ein. Also vielleicht wird der auch noch, es gibt ja so Sachen, die dann kurz mal auseinandergehen und dann nach 10 Minuten doch noch wieder zusammenkommen. Auch das kann durchaus sein, es ist absolut nicht. Aber es war nicht nötig, diesen Wein zu belüften. Der zeigt jetzt schon, glaube ich, sehr viel.
Ja, glaube ich auch.
Trinken wir meinen letzten Schluck hier.
Das ging schnell, ich habe es gar nicht so lange gemacht. Wa? Also das spricht jetzt auch wieder für ihn. Also hoffe ich.
Vorletzter Schluck. Also rot mit einer leichten Holznase und viel Tier. viel Tier. Animalisch, auch viel von dem, was hinten rausfällt aus dem Tier. War auch ein bisschen das dabei. Schön. Und also so eine leichte Dungnote war dabei. Aber in dieser ganz netten, diese Pferdestall-Nummer, nicht so richtig so fies Kuhstall oder so, sondern eher so dieses, was man so ganz nett animalisch nennt und so. Ein bisschen Sattel. Satteleder ist auch dabei.
Satteleder hatten wir lange nicht.
Ja, stimmt. Also das ist schon so die Ecke, also nicht geografisch, sondern so diese etwas stallige Ecke und so ein bisschen dunkelfruchtig, gar nicht so wahnsinnig viel Frucht und auch nichts Strahlendes, sondern eher so ein bisschen leicht, wir haben ja auch so ein bisschen Waldboden, deswegen komme ich auch auf so ein gewisses Alter, weil wir haben hier keine strahlende Frucht mehr, nur eine schöne Frucht, aber die ist auch nicht kompottig, aber die ist schon deutlich belegt mit so ein bisschen Waldboden und so ein bisschen Reife und so. Das Holz, würde ich auch sagen, ist auch schon sehr, sehr gut eingearbeitet und ja, jetzt müsste man wahrscheinlich noch ein bisschen länger reifen, also lüften lassen, damit man sich weiter aus dem Fenster lehnt, aber ich denke, wir sind eher so in der ersten Hälfte der Nullerjahre, würde ich vielleicht denken, vielleicht sind wir sogar noch älter, aber ich fühle mich schon ziemlich alt mit dem Wein, sagen wir mal so. Gut finde ich ihn. Ja. Ich finde ihn gut, er hat eine mittlere Säure.
Ja, das stimmt.
Das ist nicht so viel. Das Tannin ist so mittelfein. Es ist aber gar nicht mehr so wahnsinnig viel da. Er hat so eine ganz schöne Phenolik noch so dabei, die ich aber nicht so in den Bereich Holz und Tannin nehme, sondern so eher so in dieses Phenolische. Und er ist, wie gesagt, so eher dunkelfruchtig, eher schwarz als rot.
Eher schwarz, das stimmt.
Und dann haben wir so ein bisschen spicy ist er auch, so ein bisschen Zedernholz. Und dann hatten wir den Sattel, hatten wir schon.
Aber ein Wein, zu dem wir auf jeden Fall relativ viel erzählen können.
Ja, guter Stoff. Nicht ganz groß, da fehlt so ein bisschen die, das, dazu tänzelt er nicht genug und so, ne? Da könnte er noch ein bisschen lebendiger sein sozusagen, aber schon sehr gut.
Finde ich auch. Nullerjahre stimmt, 2007, liegt immer sehr lange, ehe er überhaupt auf den Markt kommt. Das ist jetzt ein Jahrgang, der als leichterer Jahrgang sozusagen früher auf den Markt gekommen ist. Ja, also ist ein 7 war wohl da ein zugänglicheres. Dankeschön, dass der liebt, ist der Wein schon, der liegt schon schwer. Und deswegen kam der sozusagen, den gibt es jetzt auch schon eine Weile, aber deswegen kam der sozusagen, als er rauskam, früher sozusagen. Es gab Jahrgänge 5 und 6 kamen nach quasi dann nach dem 7er. Wir reden über Spanien.
Ja.
Und wir reden über...
Priorat?
Nee. Wir reden über das bekannteste, größte...
Rioja. Das wäre das Größte. Oder meinst du Rioja?
Ich meine jetzt mal Weingut.
Ach so, Weingut.
Weingut.
Das bekannteste Weingut wäre wahrscheinlich Lopez Heredia. Dann
Vega Sicilia?
Jahre alt,
Vega Sicilia, Unico.
Unico.
2007.
Ja, das ist ein schöner Wein, aber das ist natürlich dann auch wieder für Flaggschiff, wenn du jetzt gesagt hast, Valbuena Nummer 5, dann hätte ich gesagt, okay, erwarte ich so, kann man so machen. Für Unico ist es ein bisschen, ein kleines Jahr dann anscheinend.
2007, kleineres Jahr, Ich mag es gerne, es ist aber wirklich dieses ganz große, wir hatten schon mal was Strahlenderes irgendwann mal, ein bisschen was Älteres.
Von Vega Sicilia?
Genau. Bei Anja gab es mal bei einer Probe mal irgendwann.
Da war ich nicht dabei.
Ach, da war ich nicht dabei. Das war sozusagen, das war etwas strahlender.
Ja.
Aber ich mag das. Das ist so, also es ist natürlich auch ein harter Preis. Das muss man schon sagen. Also 300, da sind ne? Ja, genau, so ein bisschen über 300 und dann bist du da schon immer deutlich mit dabei.
Ja, muss man wollen.
Muss man wollen. Da muss man Unico trinken wollen.
Das ist
Tempranillo
zu 85.
95% und in dem Fall, ich habe es vorhin nochmal gelesen, 95% Tempranillo und 5% Cabernet Sauvignon.
Ah ja, weil manchmal ist auch noch Merlot, glaube ich.
Genau, manchmal wechseln sie mit Merlot. Es gibt Jahre, die haben dann Merlot drin und so.
Aber 85% ist, glaube ich, immer ein Minimum und dann 15%. Bis zu 15% von den anderen.
Und bei denen habe ich habe es nochmal nachgelesen vorhin, extra 95 Tempranillo und 5% Cabernet Sauvignon.
Genau, es gibt von dem Weingut Prinzip 3
Valbuena
Nummer 5.
Genau, in verschiedenen Jahrgängen.
Unico und Gran Reserva und Unico Jahrgangsmischung. Also es gibt
Especial
immer noch.
Especial heißt das.
Especial ist immer 3 Jahrgänge gemischt. Genau. Das ist dann sozusagen nochmal für diejenigen, die immer
noch nicht genug
Besonderes
noch nicht genug haben.
Noch da geht nochmal. Und noch besonderer.
Genau. Ein Weingut mit 1000 Hektar, glaube ich, mit 1000 Hektar Besitztum sozusagen.
Ja.
Und 250 unter Waffen.
Ja, und 4 Weingüter noch außerhalb auch noch dazu gekauft. Zuletzt ja jetzt nochmal, glaube ich, 8 Hektar im Rias Baixas.
Ja, ja.
Da bauen sie jetzt auch noch ein neues Jahr.
Da hatten wir nämlich, wir hatten letztes Mal, ich glaube, jetzt gar nicht, ob wir einen Podcast drüber sprechen oder nur für uns sozusagen. Mhm. Deswegen passt das ganz schön, weil wir, letztes Mal kamen wir irgendwie darauf und dann hatten wir darüber gesprochen, dachte ich, das passt ja vielleicht ganz schön.
Schön,
vielen Dank. Sehr gerne.
Jede Spende. Oh. So, wir trinken Albrecht Schwegler Projekt X 2020 von der Deutschen Weinentdeckungsgesellschaft. Zum Wohl.
Zum Wohl. Boah, erstmal hier.
Ich habe ein neues Projekt am Start und bin sozusagen unter die Weinhändler gegangen. Naja, nicht ganz, aber so ähnlich.
Projekt
Felix wird Weinscout bei Vipino.
Ja.
Wieso, weshalb, warum? Ich erzähle da der Reihe nach. Von all den Dingen, die ich mache, gibt es nur eine einzige Sache, zu der ich bisher ausschließlich positives Feedback bekommen habe. Also egal ob Buch, Podcast, Webweinschule, einzelne Videos, Artikel im Blog, du hast immer irgendjemand, der die Sache, der sie auch mal nicht so gut findet. Und sagt, das war jetzt nicht dein stärkster Artikel. Einer dieser Kritiker bin ich auch selbst. Also ich gucke auch mal schon mal, was ist jetzt wie und wo und was. Und, so. Und deswegen finde ich das besonders schön. Bei den beiden Weinpaketen der Webweinschule habe ich noch nie negatives Feedback bekommen. Ich habe immer nur wirklich sehr, sehr positives
Feedback. Das stimmt. Sie sind ja auch wahnsinnig erfolgreich.
Sie sind sehr erfolgreich. Und natürlich ist es auch angenehm oder gut zu wissen, dass sie sollen dir ja gar nicht alle gefallen, alle Weine. Also wenn du zurückkommst und sagst, diese 12 Weine waren total super, mir alle gut gefallen, ist was schiefgelaufen. Weil du sollst ja deinen Geschmack erkunden. das Wasser nachgießen hier.
Das stimmt, das hast du immer schön erklärt. Das fand ich, das hast du
tatsächlich. Und dann musst du also, da müssen mindestens zwei, drei Weine dabei sein, die du nicht so gut findest. Genau. Sonst magst du alles. Dann brauchst du dich nicht weiter mit Wein zu beschäftigen. Das ist auch der Grund, warum es kein drittes Paket gibt. Es gibt immer wieder die Frage, willst du dir noch ein drittes Paket machen? Weil im Buch habe ich sozusagen noch ein drittes Dutzend zusammengestellt mit Weinen, die man machen sollte. Und der Grund, es sind zwei Gründe. Zum einen, also das erste Paket kostet, glaube ich, 99 Euro. Das ist also ungefähr bei 12 Flaschen 8 Euro pro
Flasche. Das ist ein sehr fairer Preis,
ja. Das zweite weiß ich ehrlich gesagt, ich glaube, 149. Da bist du aber dann bei 12 Euro pro Flasche. Wenn da eine Flasche nicht gefällt, wenn da ein Wein nicht gefällt,
ist das nicht so schlimm.
Nö, das ist völlig in Ordnung. Also genau. Das ist ein fairer Preis für die Erkenntnis.
Da sagen wir schon drüber.
Ja, in der Tat. Und wenn du jetzt aber ein drittes Paket haben würdest, wenn ich eins zusammenstellen würde, das würde 300 kosten. Mhm. Und das wären so lauter Weine 25 Euro aufwärts. Und da dann zu sagen, ja, du hast jetzt 30 Euro ausgegeben, aber sei doch froh, wo hast du mir was gelernt? Die Botschaft ist okay, aber ich muss sie nicht aussprechen.
Das stimmt, da könnte es dann tatsächlich, hast du rausgelöst, hinterher wieder sagen, oh, das war aber keine gute Empfehlung und so.
Das ist das eine. Und das andere ist, dass ich ja auch wirklich viele der Leute spreche, die das kaufen. Und die sind dann schon so, dass sie sagen, also ich kaufe dann Weine, immer bei einem Winzer 12 Flaschen oder auch bei einem Händler 12 Flaschen. Und da sind dann so 6 bis 9 Flaschen sind dann halt so in diesem, was ich mir so normal leiste, 12 bis 15 Euro. Ja. Und dann sind so 1, 2, 3 Flaschen hinten dran. Das sind dann so ein paar bessere. Das ist dann mal ein großes Gewächs oder eine Reserve oder was weiß ich von dem Winzer. Und dann kaufen die also 12 solcher Flaschen über einen Zeitraum von 5, 6 Monaten. Warum muss ich die jetzt irgendwie mit so einem Paket quasi zwingen, das alles dann auch an einem Tag zu kaufen und so?
Ja.
Und dann, die trinken das auch nicht binnen 2 Wochen. Das liegt dann da und dann haben wir eben schon drüber gesprochen, viele haben keinen Keller und so. Nee, habe ich gesagt, mache ich kein drittes. Aber dann kam jetzt eben die Idee, dass ich was kuratiere für Vipino. Und da habe ich gedacht, ey super, jetzt kann ich alle Fliegen mit einer Klappe schlagen. Also erstmal, wie kam es überhaupt? Als ich das Projekt Sommelier Info gestartet habe, habe ich mit meiner lieben Freundin Nicole Retter viel zusammen dazu gearbeitet. Die war damals Vizepräsidentin der Sommelier Union. Und
Machst du ganz kurz noch was zu Sommelier Info sagen?
Haben wir schon live. Ne?
Gut, okay. Kann man gucken, Videos wenn es euch interessiert. Genau.
Und Nicole hat mir viel, viel geholfen und ich hatte auch überlegt, ob wir das zusammen machen, aber dann sagte sie irgendwann zu mir, du, ich habe einen neuen Job. Die war eigentlich beratend und hatte auch eine eigene kleine Agentur und alles Mögliche und hat dann auch gesagt, ich gehe zu Vipino und werde da kaufmännische Leiterin. Und dann habe ich gesagt, super, toi, toi, toi. Und dann haben wir uns im Rheingau getroffen letztes Jahr. Und dann hatte sie schon angefangen, hatte sie so ein bisschen erzählt von dem Job und sagte halt, die sind wahnsinnig erfolgreich und da sind jetzt mittlerweile irgendwie 42 Mann und die brauchen jetzt einfach jemanden, der diese ganzen Prozesse mal strukturiert. Und das ist jetzt eben ihr Job und da hat sie viel Spaß. Und dann hat sie mir das Konzept noch so ein bisschen geschildert. Bis dahin war Vipino für mich Deutschlands größter Primitivo-Händler. Also mehr hatte ich jetzt nicht abgespeichert. Ist ja, glaube ich, sind sie, glaube ich, auch wirklich Deutschlands größter Primitivo-Händler. Und Lugana-Händler. Sehr münchenlastig auch. Alles, was in München gerne getrunken wird, kannst du bei Vipino rauf und runter kaufen. Und
die München.
Dann erzählte sie mir halt dieses Konzept, dass die eben mit so Scouts arbeiten, mit Soms und Publizisten, die eben ihr eigenes kleines Portfolio da haben, ihren eigenen kleinen Shop in einer Abführung. Und dann habe ich gesagt, hey super, man kommt in mein Portfolio.
Nur wer frech fragt, kommt vorwärts.
Das war nur so ein Spruch, aber sie fand das total klasse und sagte, hey, das finde ich eine super Idee. Und dann hat sie tatsächlich Michael Liebert direkt gefragt, der da quasi inhaltlich verantwortlich ist und der, den ich auch kenne und der das Blog kennt und sagte, hey, das wäre super und so. Und dann haben die sich tatsächlich gemeldet und gesagt, hey, lass uns mal Nägel mit Kappen machen. Lass mal nicht so hier so ein lustiger Spruch und hör, und dann kommen die wieder, dann lass mal wirklich machen. Und dann war, in der Zeit war eben diese ganze RAF-Geschichte hier bei uns gekommen und ich habe hier die ganze Zeit große Reden geschwungen über Weine, die man alle in Deutschland nicht kaufen kann.
Ja, stimmt.
Ja, kann man leider nicht kaufen. Oh, ich muss den Beweis nicht antreten. Ups, kann man nicht kaufen. Klar, kann ich viel erzählen hier. Und da hatte ich dann, als wir dann unser erstes Gespräch hatten, habe ich mich echt noch mal hingestellt und habe diese beiden Folgen, auch vor allem die beiden Folgen, diese RAF-Folgen gehört und habe das mal aufgeschrieben, was halt so alles kam. Und dann habe ich das gesagt und Michael ist ein ausgesprochener Italien-Weinkenner. Und mein erstes Portfolio ist sehr italienlastig, weil wir auch viel über Italien gesprochen haben. Ist auch Portugal dabei, Spanien auch, aber ist auch. Und der hat gestrahlt, der fand das total super. Er hat gesagt, hey, wir müssen wir unbedingt machen. Und die Idee der Vipino ist, das ist auch eine ganz faszinierende Geschichte. Also im Prinzip haben die es geschafft, aus Versehen das zu gründen, was alle Venture-Capital-Geber in letzter Zeit irgendwie in Deutschland versucht haben und nicht geschafft haben. Also es ist so ein Weinhändler, der hat so Flash-Sale-Elemente, der hat so curated Shopping-Elemente mit irgendwelchen Soms, die dafür irgendwas stehen und so. Und Und es gibt ganz viele Versuche, das zu machen. Wine and Black und Sommelier Privé und 99 Bottles, wie die alle heißen. Alle haben es versucht. Die meisten sind tatsächlich richtig in Pleite gegangen. Einige haben es so mehr oder weniger halbwegs in die Profitabilität geschafft und mussten sich dann irgendwie gesund schrumpfen. Und bei Vipino war das so, dass die einfach mit mehreren Leuten gesagt haben, wir wollen Wein importieren, weil es dann so viel billiger ist. Also Michael Liebert, kennt der eine oder andere vielleicht, ist ein Sommelier, der auch viele Shops beraten hat. Und Michael Lieberts Preisgenusspunkte waren immer sehr umstritten und so. Er hat bei Ronaldi damals angefangen in den Nullerjahren und da hat den Laden richtig groß gemacht. Die haben da ein paar Fehler gemacht, deswegen sind die heute nicht mehr größter Italienhändler Deutschlands, aber die waren schon richtig auf dem richtigen Wege und Michael immer vorne mit dabei. Und dann ist er aber wieder irgendwie in München aktiv gewesen und hat dann so immer privat auch Weinrunden wo veranstaltet und seine Tipps kamen immer gut an und häufig hieß es dann so, ja, können wir das nicht mal irgendwie gemeinsam bestellen? Und dann haben die angefangen, sowas zu bestellen und dann gab es das Problem, dass der deutsche Zoll nur einen Importeur akzeptiert. Du kannst nicht sagen, hier sind fünf Leute, die importieren gemeinsam und du musst auch immer abrechnen mit einem. Dann haben die tatsächlich eine Gesellschaft gegründet, zu fünft. Haben die eine GmbH gegründet und gesagt, wir machen jetzt hier die Vipino GmbH und wir importieren jetzt einfach immer so. Und dann haben die angefangen und haben sich erstmal voll in die Nesseln gesetzt, so sagen sie das zumindest in ihrer eigenen Firmenhistorie, weil erstmal die fünf Leute, die das gegründet haben, dachten, da können wir alle einkaufen. Und du weißt ja, wie das ist, dann denkst du, du bist jetzt der Einkäufer, findest den Wein toll, sagst du, super, verhandelst du, kaufst du ein, stehen die 6er Flaschen da, denkst du, sag mal, war ich besoffen an dem Abend, so richtig lecker ist das gar nicht. Stehen die 6er Flaschen da, ja?
Scheiße, ja.
Blöd. Hat man also dann nach kurzer Zeit festgestellt, so funktioniert das irgendwie nicht. Und hat wohl Michael dann die Gesamtverantwortung übertragen für die Sortimentsbestimmung.
Okay.
Jemand anders macht irgendwie so ein bisschen Abwicklung. Okay. Und dann fing das an, sich so ein bisschen besser zu entwickeln, sozusagen. Und die kaufen immer ganze Paletten und ich habe ja schon mal vor einer Weile erzählt, wie sich die Preise so wunderbar vermehrfachen. Ja, mhm. Wie also so ein Wein, der 5 Euro ex Keller kostet, dann nachher für 17 Euro im Regal steht. Ja. Und was du da sparen kannst, wenn du das holst und wenn du auch immer nur ganze Paletten holst.
Ja, das stimmt.
Und so, ne? Und mittlerweile sind da, wie gesagt, 42 Leute und die holen Paletten über Paletten. Die haben schon ein eigenes Zwischenlager bei Mailand, irgendwie, wo die Sachen dann aus ganz Italien hingebracht werden und dann nach oben. Weil dann nach einer Weile kam dann der erste andere Som und sagte, hey, ich habe hier auch so einen Wein, den ich gerne, ihr macht doch, ihr könnt das doch abwickeln und so. Und ich bringe ja auch meine eigenen Leute mit. Also wir machen 600 Flaschen auf die Palette, 400 kannst du mir direkt vor die Haustür stellen. Da habe ich direkt meine ganzen Kuddels und so, die wollen das auch alle haben. Die 200 wäre schön, wenn ihr vielleicht und so. Ne? Und dann haben die gedacht, Mensch, das ist doch ideal. Und dann haben die das eben so gemacht, dass sie eigene Weinscouts haben. Zum Beispiel Steffen Maus, der hat diese wunderbare Website Italiens Weinwelten, also kein Som. Thomas Ravenborg, den eigenen großen Laden in Spanien Spezialist, großer Laden in Hamburg. Ja, Toni Aguado war da früher. Ja. Da habe ich meine ganzen ersten Spanien-Erfahrungen gemacht. Der selber importiert, aber keinen Online-Shop hat. Und der quasi so zwei, drei seiner Lieblinge dann da mit reingebracht hat. Da kannst du also die ganzen Bernabelle-Bar-Sachen zum Beispiel sehr, sehr günstig kaufen mittlerweile. Die früher hat er die selber exklusiv importiert und jetzt geht er halt einen Teil dadurch. Und der Weinpunk war da und Nicole hat selber einen eigenen Shop und ganz spannende Leute und die ganz spannende Sachen machen und die total freie Hand haben und die eben aber immer auch ein bisschen eigene Leute mitbringen. Also in meinem Fall jetzt eben Blindflieger.
Ja.
Also ihr fragt ja immer, wie können wir dich unterstützen? Ja, logisch, Leute, können wir da mal zum Beispiel diese ersten Weine, ich erzähle euch auch gleich, welche das kauft. Und was die eben auch gemacht haben, die haben von vornherein immer gesagt, wir machen, also die arbeiten mit durchgestrichenen Preisen und so weiter und so weiter schon. Wir machen das immer relativ günstig. Wir haben kein Venture Capital drin. Wir brauchen keine Riesenmarge. Mhm. Hier muss niemand reich werden. Die meisten haben nur einen eigenen Daytime-Job. Mittlerweile, die hatten, glaube ich, alle vor, sie wollen irgendwann umsonst trinken. Also ein bisschen mehr als das haben sie erreicht.
Ja, okay.
Dann waren sie Meiningers Weinhändler des Jahres 2020. Waren sie dann auch. Und wie gesagt, jetzt über 40 Leute. Und das geht wohl. 20.000 Newsletter-Leute. Und das ist dann tatsächlich so, wenn die Palette auf den LKW geht oder wenn die Palette ins Zwischenlager kommt, dann geht der Newsletter raus und das Ding live. Und bei einigen Sachen ist die Palette verkauft, bevor sie irgendwie ankommt, hier angekommen ist.
Dann optimal. Besser geht's nicht.
Ja? Ne, bei anderen dauert es ein bisschen länger und so weiter und so weiter. Und ich kriege natürlich Geld, logischerweise.
Und, ja, hoffentlich.
Aber das haben die halt wirklich gut gemacht, weil die haben jetzt einen Einkauf, der wirklich nur die Logistik macht und die Preisverhandlungen und dafür sorgt, dass die Ware wann wo ist und so, die überhaupt nicht aktiv werden. Es kommt auch keiner zu dir und sagt, willst du den vielleicht in ein Portfolio nehmen, da könnten wir jetzt einen guten Deal machen, der wird uns gerade günstig angeboten. Null. Die werden nur aktiv, wenn ein Scout kommt und sagt, ich will diesen Wein. Und dann sagen sie, ist das darstellbar oder ist das nicht darstellbar? Das wird dann durchkalkuliert. Und auch wenn du einen Wein hast, wir werden nachher ein paar sehen, die dann ganz exklusiv in Deutschland sind, wo du denkst, naja, jetzt könntest du doch einen Euro mehr machen. Es gibt ja keinen Vergleichspreis. Dann sagen die, nee, ne, wenn wir das Ding holen, weil richtig Geld verdienst du natürlich, wenn die zweite Palette kommt. Die erste Palette, das musst du alles einpflegen in die Systeme, fotografieren, bla bla bla. Wenn der jetzt gut ist und richtig gut läuft, dann machen wir das von vornherein zu Konditionen, wo eben kein anderer kommt und sagt, haha, wir haben ja so viel Marge gelassen, da rauschen wir mal rein und machen mal. Ja, wir segeln von vornherein hart am Wind. Auf die Art und Weise haben wir dann das Problem auch nicht, dass sich Leute später dann über betuppt fühlen, wenn dann auch der Wein auf einmal billiger auftaucht oder sowas. Schade. Ich werde ein bisschen was ab vom Preis, dann wäre es manchmal schön, wenn da. Aber nein, nee, ist ja vollkommen in Ordnung. Und was Sie eben dadurch haben, Sie können sich das deswegen leisten, weil die haben ja quasi, der Einkauf wird erfolgsbasiert bezahlt. Also, und ich kann mich mit denen aber darauf einigen, weil die Weine, die wir jetzt haben, die habe ich auf Reisen kennengelernt. Und diese Reisen haben irgendwelche Konsortien bezahlt. Ja, also ich muss da jetzt keine Kosten nehmen. Ich bin auch nicht dahin gefahren, um Wein einzukaufen, sondern um darüber zu schreiben. Und ich habe dann häufig auch schon drüber geschrieben oder hier im Podcast drüber berichtet und so. Das ist reines Abfallprodukt, dass ich jetzt damit hinkomme. Und auf der anderen Seite gibt es so viele Geschichten, die ich nicht geschrieben habe, weil es die Weine hier nicht zu kaufen gibt. Und weil es wirklich... ich habe das so gemerkt, Franz Jacorta, 5 Geschichten geschrieben, die erste noch viele gelesen, das war Cadel Bosque, das kannst du hier kaufen. Mhm. Bei der zweiten wurde es dann weniger, dritte, vierte, bei der 500 kaum einer gelesen, weil sie mittlerweile alle geschnallt hatten, dass man das
sowieso nicht kaufen kann. Ja, stimmt.
Ja, und da gibt es noch etliche andere Geschichten, auch Piemontese, auch Weine hier jetzt, die ich nicht mehr beschrieben habe, weil man sie nicht mehr kaufen konnte. Oder weil man sie nicht kaufen konnte. Und das ist für mich jetzt ganz angenehm. Ja? Ich bin jetzt Ende des Monats in Bologna auf der Slow Wine oder sowas. Und wenn du dann irgendwas reinläufst, was du so wahnsinnig gut findest und den Winzer total nett und ein total nettes Gespräch.
Dann kannst du es mit reinnehmen.
Und du sagst, ja, warte, es gibt sich nicht in Deutschland. Ja, das können wir jetzt ändern in dem Fall. Wenn das so preislich einigermaßen passt. Gibt auch welche, die wollen das nicht. Weil, wie gesagt, mit durchgestrichenen Preisen ist ja nicht jedermanns Sache.
Das stimmt.
Ne? Also wir haben auch von Leuten... Ich habe Absagen bekommen, was ich schade fand. Leute, die Sachen, die ich gerne gehabt hätte. 10 Weine sind es jetzt im Moment, die schon live sind. Und ich gehe euch die mal ganz kurz durch, damit ihr wisst, worum es geht. Das Neueste ist gestern gekommen. Roberto Joe, Zanet, 2020. Cari Calassino ist das eine Rebsorte aus dem Piemont. Gibt es noch 4 Hektar. Wird meistens verschnitten mit Barbera Bianca. Er macht Sorten rein. Ist ein total abgefahrenes Zeug. Wirklich wahnsinnig schön. Hat 6,8 Säure bei 0 Gramm Zucker. Das sind Rieslingwerte. Ist auch was für Rieslingtrinker. Dazu eine sehr, sehr feine Phenolik. Und Roberto ist ein total geiler Typ, weil er hat noch ein Restaurant, wo er alte Piemonteser Küche und dann noch alte Piemonteser Rebsorten. Hätte ich wahnsinnig gern drüber geschrieben, hätte kein Mensch gelesen, weil, wie gesagt, kriegst du in Deutschland nicht. Haben wir jetzt, kostet 12 Euro. Das war das andere, was so lustig war. Ich habe alle Texte geschrieben. Also deswegen sparen die halt Kosten. Die haben einen Texter für Newsletter und Co. Ja. Ne? Aber ich weiß halt damals bei Wine & Black 2,5 Texter, 6 Einkäufer und so weiter. Das ist alles nicht da. Ne? Was machst du? Ich habe also schon ein bisschen Arbeit hier reingesteckt.
Klar.
Die Texte sind alle von mir. Bis auf der Text über mich. Das mochte ich nicht. Ich mochte nicht den Text über mich schreiben.
Den hat dann
alles geschrieben. Da kam dann aber auch von der Projektmanagerin so, sind das nicht ein bisschen lange Texte hier für so 12 Euro italienischer Weißwein? Und dann so über 3 Tage verkostet und so. Ich sehe, ja, das ist ja genau das, was wir hier hatten. Die Leute haben gesagt, hier Kommando Jakob Schneider, gesagt, hier irgendwie so ein Ortswein von Seehof oder Schneider, das kannst du über Tage verkosten. Super komplexer Weißwein für 13, 14 Euro. Sowas findest du nirgendwo. Und ich habe immer gesagt, nee, das wird nicht importiert, weil 13 Euro für einen italienischen Weißwein, also 11,95 ist jetzt hier der Preis für den Sané, das kriegst du kaum. Das zahlt hier keiner. Und dann auch noch Cari Calassino, irgend so eine auf 3 Hektar. No, und deswegen, diese Weine sind häufig eben Weine, die man echt über 3 Tage, ihr müsst euch darauf einlassen, über 3 Tage verkosten, obwohl es nur so ein 12 Euro Italiener in einer Weißglasflasche ist. Ja, das sieht aus wie so ein ganz normaler öliger Pinot Grigio. Ist es nicht. Ja. Zweite, der jetzt steht, ist der Verdejo Chapirete per Filoxerico. Der war sogar mal in dem Paket, was wir für die Webweinschule gemacht haben, für das Verdejo, für das Rueda-Paket. Das ist diese uralten Reben, die sind 150 Jahre alt, das sind so Buschreben, die sind krass, so dick, die kannst du nicht umarmen. Das ist ein ganz, 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 ganz spannender, urwüchsiger Verdejo. Dann Pecorino, rauf und runter. Und ich bin super glücklich. Also es gibt natürlich Weine, auf die ich stolzer bin als auf andere.
Man hat immer seinen Liebling. Ist auch bei einer großen Familie so.
Glaube ich ganz normal. Also wir haben einen sehr, sehr einfachen für 9,75 für 10 Euro, Buccicatino. Das ist aber auch ein sehr, sehr anspruchsvoller Wein, den man schon über 2-3 Tage trinken kann. Den machen wir aber kurz, Pecorino Terra di Chieti. Aber wir haben Catal di Madonna. Catal di Madonna ist Mr. Pecorino. Der erste Winzer der Welt, der in Pecorino-Sorten reingefüllt hat. Dass es den in Deutschland nicht gibt, hat mich echt überrascht. Es ist aber auch so, der bekanntere vielleicht noch ist Emilio Pepe. Der vielleicht der berühmteste Winzer der Gegend ist, der auch einen Pecorino macht, der auch sehr, sehr teuer ist, aber der wird auch zum Beispiel gar nicht mehr nach Deutschland importiert. Also du kriegst die roten kriegst du rauf und runter, aber den kriegst du kaum. Und insofern kann man jetzt nicht sagen, wer da jetzt berühmter ist, weil das kannst du nicht kaufen. Aber also Cataldi Madonna, der Mann, der ihn zuerst Sorten reingemacht hat. Und der macht zwei Weine, den Giulia und den Super Giulia. Super Giulia, vielleicht bescheuerter Name. Aber er hatte eigentlich eine Lage. Und Pecorino ist nicht ganz unempfindlich. Also okay. Nicht so empfindlich, dass man es nicht anbaut. Wie gesagt, die Fläche des Pecorino hat sich ja auf 2000 Hektar erhöht in den letzten 14 Jahren oder sowas von 60 oder so. Also wir reden hier über einen Wahnsinnsboom, der lustigerweise an Deutschland komplett vorbeigegangen ist. Völlig. Aber im Rest der Welt ist es eine andere Nummer und in Italien sowieso.
Klar, und meinst auch, ja bei 2000 Hektar. Ist
ja doch die, ja. Und auch die Hochwertigen sind eben entsprechend eigentlich mittlerweile schon ein paar mehr, aber kommen allesamt nicht nach Deutschland. Und jetzt haben wir Cataldi Madonna und seine beste Lage ist relativ klein und das hat, glaube ich, 2013 das letzte Mal für eine eigene Füllung gereicht. Und dann war ihm das irgendwann zu blöd und dann hat er gesagt, dann nehme ich jetzt meine 5 besten Parzellen und packe die jedes Jahr zusammen, dann habe ich wenigstens verlässlich einen High-End-Wein. Und weil der einfache Wein nach seiner Tochter Giulia genannt ist, hat er dann die völlig bescheuerte Idee gehabt, den großen Super Giulia zu nennen. Bitteschön. Kostet aber auch 30 Euro, also sogar bei mir jetzt 30 Euro statt 35.
Aber 30 oder 29,95?
29,95, selbstverständlich. Ja. 11,95 kostet der einfache und der ist auch schon wahnsinnig
gut.
Die Giulia. Und das ist schon echt, das ist schon wirklich ein
tolles Wir haben die getrunken und die waren wirklich gut, das stimmt. Ja. Kann man nicht drum herum reden, das war wirklich gut.
Das ist echt gutes Zeug. Dann haben wir Encrusado und da bin ich super glücklich auch. Also neben Cataldi Madonna, das andere super tolle Ding ist Soito. Und jetzt muss ich tatsächlich mal so ein bisschen sagen, Leute, ihr müsst euch dann auch ein bisschen beeilen, weil bei Soito haben wir die allerletzten Encrusado Reservas bekommen. Da haben wir tatsächlich die letzten 240 gekriegt, die letzten 40 Kartons. Und da sind jetzt auch schon nur noch 148 Flaschen von da. Das wird der erste sein, der weg ist. Und der wird dann auch nicht nachkommen, weil das ist jetzt, der wird erst in 2 Monaten der neue Jahrgang gefüllt. Also es lohnt sich sowieso jetzt einfach da morgen 10 Flaschen zu kaufen, von jeder eine. Wunderbar, alles gut. Und eventuell kommt noch von Roberto Gio noch der Schaumwein relativ schnell rein, dann nehmen wir den. Sonst muss ich ehrlich sagen, eine Flasche habe ich nicht im Sortiment, nämlich den Grillo von Donna Fugata, weil Michael den in seinem Sortiment hat. Ihr könnt aber über die Sortimente hinweg kaufen. Also wenn ihr meine 10 nehmt, dann nimmt ihr noch den Grillo dazu und dann nimmt ihr vielleicht auch noch...
Der Grillo ist übrigens auch gut, das stimmt. Das ist,
dann nehmt ihr noch ein Wein von Zarate, den kriegt ihr dann bei Thomas Ravenborg im Sortiment und habt ihr 12 Flaschen.
Aber erst,
nachdem ihr meine 10 habt. Oder ihr nehmt aber direkt zwei Flaschen doppelt. Also von Soito, das ist dieses wahnsinnig tolle Weingut. Das ist so ein Lehrer-Ehepaar. Da mussten wir noch warten, bis er aus der Schule kommt, als wir die Probe
ernsthaft
haben. Ja, der war noch in der Schule. Und die sind...
Bis 15 Uhr.
Da haben wir die letzten bekommen, weil die in Portugal so wahnsinnig erfolgreich sind. Also die sind im Binnenmarkt, weil die den Encrusado so gut machen. Deswegen sind wir da auch ganz glücklich, dass sie das haben. Die wollten halt gerne in Deutschland gelistet sein. So, dann haben wir Lange Favorita, Valle del Olmo, ist auch so ein von Marciano Arbona, also Piemont Weiß, super knackig. Ja, Favorita ist wahrscheinlich genetisch 100% identisch, wobei das kommt auf die Quelle drauf an. Mit Fermentino ist vielleicht eine andere Wüchsigkeit, was weiß ich was, oder Klon im Piemont, werden die besonders knackig und frisch. Wir haben in Roero Anais, darüber haben wir gesprochen, dass es natürlich Bono Giacosa gibt als einen, der dir zeigt, was das kann. Aber hier haben wir dann auch nochmal was anderes von Renesio. Das ist ein Weingut, das 5 verschiedene Roeros macht. Also diese wirklich all-in sind in Sachen Roero. Wir haben dann schon so die Päpste und sowas schon versucht irgendwie ranzuholen. Und dann Gavi, darüber haben wir damals auch gesprochen, Bruno Breu, ja, bei denen war ich, das ist dieser Wahnsinn, wo ich gesagt habe, es gibt ja diesen Etiketta Nera von Soldati, die immer so als Überdrüber, und das stimmt gar nicht, eigentlich ist Bruno Breu ja der Überdrüber Gavi, der kostet aber auch ein bisschen Geld, was kostet er? Er kostet 20,75 und 1,5 Jahre Hefelager, und das ist ein Brecher, den musst du über 3 Tage trinken, weil das echt ein ziemlich, ziemlich spektakuläres Zeug ist. Also das sind meine Weine, das sind bisher alles nur weiße Weine.
Ich hab's
tatsächlich. Rot kommt auch noch, Schaum kommt auch noch. Ich weiß halt immer nicht, muss erstmal ein Gespür haben, wie unsere Leute so reagieren, weil es wird natürlich ganz wesentlich an Hörer und so sich richten, das Angebot. Wir haben all diese Weine besprochen, fast alle diese Weine in den RAF-Folgen. Besser als Riesling heißt die Folge, ich weiß nicht mehr, welche Nummer das ist. Da geht es um Pecorino, da geht es auch um Cari Calassino und Encrusado. Mhm. Wir haben auch ein Encrusado ja schon mal im Podcast gehabt von Udaka, und der Udaka-Chef-Önologe ist der Önologe von Soito. Mm. Das heißt, also das ist dieser Typ, der für diese Dachgenossenschaft auch mal eine Millionenauflage macht. Oder eben auch nur ein paar tausend Flaschen. Und der weiß heute dann auch mal ein paar hundert Flaschen macht. Also sich da so richtig austobt. Das sind genau die Sachen, die ich schon immer mal näher bringen wollte. Und für euch alle echte Hinweis, ich weiß, man denkt dann, man ist ein bisschen blöd, wenn man anfängt, so ein 12-Euro Weißglasflasche italienischen Weißwein über 3 Tage zu verkosten. Aber macht es mal, es lohnt sich bei all diesen Weinen.
Hier, mach mal noch einen Schluck rein, bitte.
Ja, ich mach noch einen Schluck rein.
Also wir trinken Weißwein?
Nee, tun wir nicht.
Scheiße. Entschuldigung.
Tun wir nicht, ja. Nee, das ist ja in Ordnung. Also der Winzer sagt, die Temperatur möge man doch zwischen Speisekammer und Kühlschrank wählen. Und das ist so. Ich habe ihn vor 2 Stunden aus dem Kühlschrank genommen, aber ich bin dann ein bisschen durch die Kälte hergekommen.
Okay, aber dann trinken wir. Okay, dann trinken wir Rotwein. Okay, aber dann ist es tatsächlich, dann komme ich besser hin, tatsächlich. Weil ich war jetzt bei Weißwein, war ich tatsächlich so, dass ich dachte, okay, das ist Weiß, ist aber ziemlich, ziemlich kräftig, ja. Und hat bei Weißwein hätte mir jetzt ein Tick mehr dieses frische, fruchtige, in Anführungszeichen, gefehlt, ja. Dann finde ich das jetzt, dann muss ich jetzt einmal noch mal ganz kurz neu drüber nachdenken, weil.
Machen wir mal erzählen, ein bisschen was dazu. Es ist auch kein so super klassischer Rotwein.
Ja.
Weil wir hier einen Anteil weißer Trauben mit drin haben.
Ah.
Wie wir das so ganz klassisch kennen von der Rhone. Früher.
Ja, früher, genau.
Früher auch aus dem Chianti, das ist vorbei, das ist mittlerweile verboten. Und auch in Teilen Kaliforniens, Neue Welt, wird das manchmal auch gemacht. Vor allem in der Kombination von Syrah mit Viognier.
Genau, das gibt es immer noch ein bisschen manchmal.
Gibt es immer noch ein bisschen. Ist hier aber weder Syrah noch Viognier. Sondern wir haben hier 25% weiße Trauben.
25%?
25% weiße Trauben mit rein.
Okay.
Aber dann auch wirklich mit vergoren.
Okay.
Also die weißen Trauben sind dann ganz komplett mit vergoren wie Rottrauben.
Okay, also Rot, dann muss man es anders sagen, der hat eine sehr gute Struktur,
ja.
Die wirklich sich schön trägt durch diese Kühle so ein bisschen mit rein. Das ist wirklich ganz angenehm, weil es sich dann lange hält, tatsächlich. Ja, es hält sich wirklich extrem lange im Gaumen, also im hinteren Rachen, finde ich. Also da hast du ist es ein Gefühl von Säure?
Das hat eine schöne Säure. Genau deswegen sind die weißen Trauben dabei. Die sollen Säure geben.
Ja.
Und die geben Säure.
Und die bleibt. Und das ist aber keine Aufstoßsäure, sondern die ist nur hier oben so, weißt du? Also so im oberen, Ansatz. Das finde ich sehr angenehm. Und es hat ja auch wirklich dann einen guten Grip. Es ist immer noch so, dass ich mir nicht fruchtmäßig da überhaupt nicht, also es ist wahrscheinlich auch durch Rot und Weiß, habe ich keine Ahnung, wo wir da hingehen.
Es ist leicht fruchtig, es ist ein bisschen rotfruchtig, finde ich schon.
Ja.
Aber es ist auch eine Rebsorte, die nicht immer super duper fruchtig sein muss. Sie kann auch einfach mit so einer, also sie hat so häufig noch so eine Kaffee- und Tabakwürze oder vor allem Tabakwürze und so eine braune Würze, die finde ich ist hier auch noch da und die überdeckt auch die generische Frucht so ein bisschen. Das finde ich ganz gut. Auf der anderen Seite ist die Weißweinfrucht nicht gedätscht. Also wir haben hier nicht so eine Maische vergorene Weißweinfrucht. Ja. Das ist 0,0, sondern das ist tatsächlich, da kommt einfach noch so eine gewisse Gelbfruchtigkeit, würde ich das mal nennen, mit rein. Das ist, also ich löse das mal so ein bisschen auf, weil das
Darf ich vorher sagen, dass ich das als, ich glaube, also ohne, dass ich das despektierlich sagen möchte, finde ich, dass das ein wahnsinnig guter Terrassenwein ist, wenn es jetzt wieder warm wird.
Mhm.
Also dieses, weißt du, wenn wir bei dir auf der Terrasse sitzen und dann abends, da scheint die Sonne noch mal so ein bisschen und dann zischen wir so ein Dingchen schon auch mal schnell leer.
Ja, ist aber auch seit 5 Tagen auf, weil es ganz jung, 2020 ist der Jahrgang.
Okay.
Habe ich den extra dann, also nachdem wir das ein paar Mal jetzt irgendwie nicht so, oder ich das nicht so geschickt eingefädelt hatte, habe ich ja den letzten Woche war ja auch 3 Tage auf.
Ja.
Also ich fange jetzt an, die Sachen tatsächlich dann nur für 3, 4, 5 Tage.
Ja, wenn sie so jung sind, macht das wahrscheinlich dann auch wirklich tatsächlich Sinn.
Vor allem, wenn ich dann selber das irgendwie, oder der Winzer es empfiehlt oder wie auch immer. Das ist der neue Projektwein der Weinentdeckungsgesellschaft. Und die Rebsorten sind Lemberger und Riesling.
Lemberger und Riesling?
Genau.
Da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen.
Nee, das ist Albrecht Schwegler und der Wein heißt Projekt X. Und die...
Schwegler sagt mir
das. Der Vater hat irgendwie 0,18 Hektar gehabt oder sowas und im Nebenerwerb. Und er hat das jetzt ein bisschen aufgeblasen. auf ein paar mehr Hektar, jetzt ist das ein richtiges Weingut sozusagen. Die waren vor allem mit Rotwein-Cuvée schon immer Superstars. Der Vater hat da für enorme Furore gesorgt. Ist aber völlig außerhalb unserer normalen Blase. Aber ist halt wirklich, ist wirklich schon
okay.
Ganz, ganz weit vorne. Und die Idee in hier jetzt in der Projekt Weinentdeckungsgesellschaft, wer das alles nicht kennt, wir Google. Haben letztes Jahr einen gemacht und genau. Bei mir auf dem Blog werde ich noch ein paar Links auch noch legen zu alten Geschichten von mir. Ich habe die Weine seit Anbeginn begleitet. Und hier geht es darum, einen Rotling zu machen.
Ja.
Bei dem dann aber vergessen wird, abzupressen. Also sozusagen. Und also Rotling ist ja eine Art von Rosé in Deutschland, die aus roten und weißen Trauben gemacht wird.
Ja.
Und genau wie Schillerwein. Das sind die beiden, die wir haben. Die werden gemeinsam eingemeischt und dann werden sie irgendwann abgepresst und deswegen sind sie Rosé. Du darfst sie sogar auch schon mal anfangen zu vergären. Und es gibt keine gesetzliche Bestimmung, wie dunkel, rosa oder rot so ein Rotling werden darf. Es ist ein Rosé eigentlich.
Ja.
Aber wenn okay. du vergisst, ihn abzupressen, wenn du auch versehen erst nach 5 Tagen presst, dann hast du natürlich einen Rotwein. Also theoretisch könntest du auch eine AP-Nummer dafür kriegen. Was du dann allerdings natürlich nicht machen darfst, ist hinterher Flugblätter verteilen, auf denen steht, haben wir absichtlich gemacht. Wenn du vorher behauptest, haben wir aus Versehen gemacht. Das ja, geht klar. nicht. Okay. Deswegen ist der gar nicht erst angestellt worden, sondern wird direkt als Landwein gefüllt. Du darfst aber trotzdem Rotling hinschreiben. Aber andere bezeichnungstechnische Dinge bleiben dir verwehrt. Zum Beispiel Rebsorten und so, glaube ich, darfst du nicht mit draufschreiben. Details könnt ihr alle lesen, wenn ihr den Wein gekauft habt. Es gibt, glaube ich, hoffentlich noch welche, weiß ich nicht. Kann aber auch sein. Also Magnums gibt es auf jeden Fall noch. Und die haben das dann geschichtet, wirklich Lemberger und dann eine Schicht Riesling und dann wieder eine Schicht Lemberger. Die haben vorher die Trauben probiert, bis sie sich auf
den richtig übereinander legt. In den Tank quasi, zeigt sie
und dann, okay. dann vergären lassen und dann irgendwann abgepresst und dann kurz sedimentiert im Stahl und dann umgezogen in Barriques, Zweitbelegung. Das sind die alten Fässer von Gantenbein, warum auch immer. Also die kommen, da ist einmal Pinot drin.
Nein, das war Gantenbein, das sind keine schlechten Fässer. Der hat die auch irgendwie.
Der hat mal ein Praktikum gemacht, das steht irgendwo im Text. Und deswegen kriegt er jetzt teilweise die alten Fässer. Und dann wenig gemacht, einfach zugeguckt, wie das wird. Und dann unfiltriert, geschwefelt, minimal geschwefelt. Das ist, aber wenn du so gesundes Lesegut hast und so hygienisch arbeitest, das brauchst du nicht mehr viel Schwefel. Ja, und jetzt so die Idee. Das kann reifen, das kann richtig wie ein Rotwein reifen, das hat aber diese enorme Frische. Klar, 70% rote Trauben, das ist ein Rotwein. Also
ja, klar.
Ein Rotwein mit ein bisschen mehr
Frische. Aber das ist eine interessante Kombination tatsächlich. Also das ist schon, also
ja, ich finde das gut, kostet 36,50. Die Entdeckerweine sind immer relativ teuer, weil in diesem Fall ist die Flasche hier noch jeder einzelne von Hand bemalt.
Und sieht wirklich gut aus. Also es ist ein schönes Etikett auch.
Selbst, genau, hat er schick gemacht. Und ja, das ist ja immer, man unterstützt das Projekt in meiner... Verdient wird da nicht wirklich was. Die müssen sich da nicht treffen und irgendwann ausbaldobern. Ja. Und dann kannst du nichts wiederverwerten. Dieses ganze Design etc. ist alles nur für ein einziges Mal gemacht.
Oh, und dann auch nicht für wahnsinnig viele Flaschen, weil das ist ja dann auch...
Genau, das gibt dann irgendwie 2000 Flaschen.
Wenn überhaupt,
das
ja, genau. Maximal. Sehr gut. Sehr schön. Dankeschön.
Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Botmann und Co-Pilot Sascha Radke darf ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord and we wish you a safe onward journey und allzeit einen guten Wein im Glas.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit, die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Mittwoch, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.